Guten Morgen, liebe Gemeinde Düsseldorf. Ich möchte kurze Wiederholung machen von letzter Predigt. Das war 1. Johannes 2, 3 bis 6. Ich lese mal kurz das vor. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden, und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Also hier steht, dass ein echter Christ eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben soll, dann werden die Werke und das Verhalten Jesu ähnlicher. Die Wünsche und Ziele ändern sich innerlich, weil man mit Liebe gefüllt ist. Erster Punkt war das Erkennungszeichen, das war 2, 3, also in der Genfer, in dieser Übersetzung steht, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Das bedeutet, es soll ein richtiges Beziehen zu Gott sein, damit auch die Werke sichtbar werden können. Jesus erkannt haben, bedeutet mit Jesus eins zu sein, wie in einer Ehe. Durch Jesus haben wir Sünde vergeben und Beziehung zu lebendigen Gott. Also wir haben die Vergebung der Sünde und ewiges Leben. Gott sieht uns als Gerechten. Aber eine Folge davon ist, wir bekommen neue Fähigkeiten, Gott zu verherrlichen mit unseren Werken. Und wenn das der Fall ist, können wir sicher sein, dass wir Jesus richtig erkannt haben und ihm nachgefolgt sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du noch die Chance, Jesus kennenzulernen und in dein Leben einzuladen. Das ist Gottes Gebot für dich, Jesus in dein Leben einzunehmen. Der zweite Punkt war die Entlarvung. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Da geht es um Menschen, die behaupten, die seien Christen, aber keine Früchte bringen, sind nur Lügner, dann stimmt diese Aussage nicht. Diese Aussage, ich bin Christ, aber die Werke sind nicht da. So ein Glaube gibt es nicht. Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke existiert nicht. Der dritte Punkt war vollkommene Liebe. In Johannes 14, Vers 15 steht, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. In praktischem Leben, in dem wir Gott lieben, können wir die Gebote halten? Die Gebote sind nicht schwer, weil wir Gott lieben und so auch gleichzeitig seine Gebote lieben. Der vierte Punkt, leben wie Jesus. Wir haben ein Vorbild, der Meister Jesus. Und wir Christen sollen so leben wie Jesus. Das bedeutet, wie Jesus Gebote Gottes halten und nach Gottes Willen handeln. Okay.
Ich möchte mit uns kurz noch beten, lass uns noch aufstehen. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken sagen für dein Wort und ich bitte, Vater, dass du uns dein Wort segnest an uns, dass wir es aufnehmen, dass wir es verstehen, dass wir dich auch dadurch besser kennenlernen. Segne du bitte auch das Reden und das Hören. Amen. Ja, seit einigen Wochen beschäftigen wir uns mit dem Johannesbrief miteinander. Und es ist ein wunderbarer Brief. Erstens, weil er von einem Jünger geschrieben ist, der von sich behauptet oder von sich aussagt, er sei ein Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Wird oft auch in Johannes Evangelium zitiert, ein Jünger, den Jesus lieb hatte. Er nennt sich nirgendwo mit Namen, aber immer diese Aussage, ein Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes schreibt an seine geliebten Brüder und Schwestern, an Gläubige, in diesem Brief, er schreibt das, weil er selber eine Gemeinschaft mit Jesus erlebt hat. Und das, was er erlebt hat mit Jesus, gibt er das weiter an die Christen, an die Gemeinde, die Jesus nicht gesehen haben, so wie Johannes Jesus gesehen hat und ihn getastet hat, mit ihm gelebt hat. Und er möchte berichten von dem, was er erlebt hat. Dieser Brief des Johannes hat uns viel zu sagen für uns Christen, viel, viel zu sagen. Es ist ein Mahnruf an die letzte Zeit, wo die Christen leben, bevor Jesus wiederkommt. Und Johannes spricht in diesem Brief mit einer Klarheit, mit einer Schärfe, ganz deutlich, direkt. Er spricht das Wort Gottes und darin können wir sehen, wie das Wort Gottes wirklich wirkt auch unter uns. Und das wollen wir heute auch weiter fortführen. Wir lesen heute Kapitel 2, Verse 7 bis 11. Schlag mal auf, eure Bibel. Kapitel 2, Verse 7 bis 11. Первая глава, седьмой по одиннадцатый стих. Und über diesen Abschnitt wollen wir heute nachdenken und reinschauen, was er uns zu sagen hat. Wir lesen ab Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das was wahr ist in ihm, das heißt in Jesus und in euch, in Gläubigen, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Lichte sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seinen Auge verblendet hat. Die Liebe ist in Johannes ein zentrales Thema. Ja, wir haben letztes Mal angesprochen, dass Gebote halten, was Johannes ja ab Vers 3 bis 6 gesprochen hat, es geht um das Gebot der Liebe. Wenn wir zum Beispiel Kapitel 3 aufschlagen, schlag mal auf Kapitel 3. Wir lesen ab Vers 23. Kapitel 3, 23, da geht es um diesen Gebot. Immer wenn Johannes von Geboten spricht, spricht er von dieser Liebe, weil er ab Vers 7 auch von dieser Liebe weiterspricht. Und hier, Kapitel 3, Vers 23 steht, und dies ist sein Gebot, erstens, wir sollen an Jesus glauben und einander lieben, wie er uns das Gebot gegeben hat. Also bei Johannes geht es um das Gebot der Bruderliebe. Bruderliebe, ein sehr wichtiges Thema heute, weil es auch ein Thema ist, was heute viele Gemeinden nicht so praktizieren. Man spricht oft von der Liebe, aber wenn man sieht in den Gemeinden heute, da ist wenig zu sehen. Viele spalten sich Gemeinden, gehen auseinander aus verschiedenen Gründen. Und Johannes hat das Problem damals erkannt und er will die Gemeinde wirklich zeigen, wie wichtig ist die Bruderliebe. Ist einer von Kennzeichen, dass jemand wirklich von Gott geboren ist. Wir haben das gerade gelesen, werden auch gleich auch nochmal tiefer reingehen. Aber ersten Punkt, schreibt euch auf, erstens das neue Gebot in uns. Vers 7 bis 8. Erneut spricht Johannes seine Leser an, diesmal mit Geliebte. Guck mal genau an, Vers 7, er sagt Geliebte. Was Lublinne. Das Wort kommt oft vor in Johannes Brief. So nennt er seine Leser Geliebte. Er war ein Mann, der wirklich durchdrungen war von der Liebe Gottes. Und er hat die Christen auch so angesprochen, Geliebte. Ihr seid Geliebte. Von wem? Von Gott. Gott hat euch geliebt. Und Johannes weiß das, dass die Gläubigen von Gott geliebt sind. Deswegen nennt er sie auch Geliebte. Meine Lieben, sagen auch andere Übersetzungen. Nicht ein neues Gebot schreibe ich euch. Damit wird schon deutlich, um was es hier geht in diesem Abschnitt, nämlich um Bruderliebe. Meine Frage ist, was hat die ersten Christen in damaliger Zeit gekennzeichnet? Was hat die ersten Christen gekennzeichnet damals? Es war Kennzeichen, erstens, dass sie gehorsam waren Gott gegenüber, gegenüber seinen Geboten, und zweitens haben sie sich so innig geliebt, dass sie viel Zeit miteinander verbracht haben. In den Häusern, im Tempel. Das heißt, sie haben eine innige Gemeinschaft gehabt miteinander. Das hat sie gekennzeichnet, dass sie ungläubige Menschen gesehen haben, was ist da los? Sie leben so innig miteinander, sie teilen alles miteinander. Und das war ein Kennzeichen für Menschen, das sind besondere Menschen. Und noch einmal, noch ein Merkmal eines echten Christen war, ist die Liebe zum Herrn Jesus und zu seinen Geschwistern. Nicht nur Gebote Gottes halten, sondern auch die Liebe zu Gottes Kindern und zu Gott selber. Und zuerst zeigt uns Johannes hier die Grundlage dieser Liebe. Die Grundlage dieser Liebe. Punkt A, das alte Gebot. Er sagt hier, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot. Warum? Weil das alte Gebot, was Johannes hier anspricht, ist schon im Alten Testament gewesen. Schon im Alten Testament, im Alten Testament war schon von der Liebe die Rede. Viele denken, im Alten Testament war Gott so ein grausamer Gott, hat für jede Kleinigkeit Menschen bestraft. Nein, auch im Alten Testament hat Gott Menschen aufgerufen zur Liebe, einander zu lieben. Selbst in die 10 Geboten war schon eine Art, Menschen zu lieben. Du sollst nicht klauen, stehlen, du sollst nicht Ehebruch machen. Das war alles ein Gebot der Liebe. Wer möchte schon, dass jemand meine Ehe eingreift und dazu stört? Wer möchte, dass jemand meine Sachen klaut? Wer möchte mich schon belügen? Keiner. Deswegen war auch in diesem Gebot auch ein Gebot des Nächstenliebe. Auch in 3. Mose, schlag mal auf, 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. 3. Mose, 19, Vers 18. Da lesen wir, dass Gott damals schon dem Volke Israel dieses Gebot gegeben hat. Этабут числам, 19 глава, 18 стих. Числам, 3 книга Моисея, 19, 18. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Du sollst nicht rächen. Du sollst nicht Böses im Herzen haben und Menschen versuchen, Böses zu tun. Du sollst dich nicht rächen, du sollst nicht Zorn in deinem Herzen bewahren gegenüber deinen Mitmenschen. Und mit diesem Gebot wurde auch das Gebot aus dem 5. Mose verbunden, wo es heißt, 5. Mose 6, Vers 5, это будет уже второзаконие, 6. глава, 5. стих, там написано, und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese beiden Gebote, Gott zu lieben, und Menschen zu lieben, war sehr eng miteinander verbunden. Auch im Neuen Testament lesen wir auch zur Zeit Jesu, dass Menschen Jesus gefragt haben, Jesus, was ist das größte Gebot? Und er sagte ihnen, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Mitmenschen. Auf diese beiden Gebot hängt das ganze Gesetz. Also wir sehen deutlich, das war nicht ein neues Gebot aus dem Neuen Testament. Deswegen sagt Johannes, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot. Und das Alte, was ihr schon habt. Das heißt, die ersten Christen hatten auf Grundlage des Alten Testaments, wussten sie um dieses Gebot der Liebe, dass man seinem Nächsten lieben soll. Und das war für die damaligen Menschen sehr geläufig, diese zwei Gebote. So antwortet zum Beispiel ein Schriftgelehrter, der wissen will, wie man das ewige Leben bekommt, und Jesus fragte, was denn im Gesetz stehe. Und das steht geschrieben, Lukas 10, 26, Luka 10, 26, Luka 10, 26, Lukas 10, 26. Er antwortet und sprach, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gebot Gottes Gott zu lieben und Mitmenschen zu lieben war schon damals sehr geläufig und die Menschen wussten das, um dieses Gebot. Er verband also diese beiden Gebote miteinander und Paulus zeigt uns auch diesen Zusammenhang vom Gesetz und Liebe in Römerbrief. Schlag mal auf, Römer 13, Vers 8 bis 10. Римлянам 13, глава 8 по 10 стих. Римлянам 13, 8 по 10. Römer, Kapitel 13, Vers 8 bis 10. Und da steht folgendes. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist die Liebe das Gesetz Erfüllung. Also auch Paulus hat damals die Christen von diesem Thema angesprochen. Scheinbar gab es damals auch Probleme über diese Liebe, Bruderliebe. Sonst würde Paulus das nicht schreiben. Sonst würde die Bibel nicht davon reden. Das heißt, auch heute ist das Thema sehr aktuell, auch in unserer Gemeinde. Sehr aktuell. Und Paulus schreibt auch weiter noch an Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 5, 1. Timotheus, 1. глава, 5. стих. 1. Timotheus, 1. глава, 5. стих. 1. Timotheus, Brief, Kapitel 1, Vers 5. Und da schreibt Paulus folgendes. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist die Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefährtem Glauben. Das ist die Hauptsumme von allen Gesetzen. Menschen können alle Gesetze halten im Alten Testament. Aber dieses Gebot, die Liebe, wenn sie das übertreten, auch andere Gebote, dann nützt das alles nichts. Die Hauptsumme, das Wichtigste kann man sagen, das Wichtigste überhaupt für Gott ist die Liebe zu Mitmenschen, zu Gott. Im Alten sowie im Neuen Testament ist das Gebot der Liebe nichts Neues. Ist nichts Neues. Daher schreibt Johannes, dass er nicht ein neues Gebot schreibt. Und trotzdem, guck mal genau hin, und trotzdem, was sagt er? Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Auch wenn es schon im Alten Testament und im Neuen Testament bekannt war, warum schreibt er, und trotzdem oder wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot? Was ist das, was Johannes hier meint? Ein neues Gebot gebe ich euch. Johannes Kapitel 13, Vers 34. Schlag mal auf. Johannes Evangelium 13, 34. Evangelia от Иоанна, 13. глава, 34. стих. 13. глава, 34. стих. Evangelia от Иоанна. Da selbst gibt Jesus uns dieses neue Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr untereinander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also das Kennzeichen der Christenheit ist die Liebe. So sagt Jesus, daran wird jedermann, alle Menschen werden erfahren, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Gläubige seid, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jetzt ist die Frage, was ist denn neu bei diesem Gebot? Obwohl es im Alten Testament schon bekannt war, auch im Neuen Testament. Neu ist sicherlich die konkrete Aufforderung, so zu lieben wie Jesus. Das ist, glaube ich, neu. So wie Jesus geliebt hat. Guck mal, was er sagt in Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wie hat uns Jesus geliebt? Er war bereit, sein Leben für uns zu geben. Jesus war bereit, sein Leben für uns zu geben. Und das soll auch für uns eine Motivation sein oder eine Richtlinie, wie wir untereinander uns lieben sollen. So wie Jesus. Jesus ist unser Vorbild, deswegen sagt Jesus, liebt, wie ich euch geliebt habe. Und das ist für uns eine Herausforderung. Wir müssen so wie Jesus lieben. Und Jesus war bereit, sein Leben für uns zu geben. Oft lieben wir uns nach dem Motto, diese Menschen sind für mich sympathisch, die sind unsympathisch, oder ich liebe nur die mich lieben und die mich hassen, liebe ich sie nicht. Das ist unsere menschliche Natur. Aber Jesus hat nicht so gehandelt, dass er nur die geliebt hat, die, sagen wir, auch ihm liebten. Jesus liebte auch die Feinde, auch die Pharisäer, auch die Menschen, die ihm ans Kreuz gebracht haben. Er betete und sagte, Vater, vergib diese Menschen. Wir sehen, Jesus ist unser Vorbild, dass er kein Groll, kein Hass auf Menschen hatte. Er hat alles in die Hände Gottes gelegt, sagt, Vater, vergib diese Menschen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus Christus war für uns oder ist für uns ein ganz klares Beispiel. Und deswegen ist er auch die Person in Liebe. Er ist die Personifizierung der Liebe. Und er stellt uns Christen diesen hohen Anspruch und sagt, ihr sollt so lieben, so wie ich euch geliebt habe. Wiederum müssen wir sagen, das schaffen wir aber nicht, oder? Das schaffen wir doch nicht, so wie Jesus zu lieben, wir Menschen. Doch betrachten wir dieses Gebot noch ganz genauer, was Johannes hier schreibt. Guck mal, was er sagt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm. Durch dieses Gebot ist in Jesus gewesen. Die Liebe war in Jesus. Er ist die Liebe in der Person. Und in euch. Das heißt, Gläubige haben diese Liebe auch in sich selber drin. Ja, er sagt, dieses Gebot, das Wort ist in euch drin. So wie bei Jesus ist drin. So wie bei euch. Das heißt, ihr als Gläubige oder ich als Gläubiger, wenn wir wirklich an Jesus glauben, so wie die Bibel sagt, und wenn wir wiedergeboren sind zu neuem Leben, dann haben wir dieses Gebot der Liebe in uns drin. Dann müssen wir das nicht auch aus unserer eigenen Kraft. Natürlich schaffen wir das nicht. Wer kann lieben, wenn er keine Liebe selber in sich hat? Aber nur diejenigen können lieben, die Liebe in sich selber haben. Deswegen, das geschieht nicht aus unserer eigenen Anstrengung, aus unserer eigenen Kraft, sondern das geschieht aus der Wirklichkeit, was in uns, in unserem Leben passiert ist, dass Gott seinen Geist in uns reingelegt hat und neues Herz geschenkt hat. Und deswegen sind wir fähig, auch so zu lieben wie Jesus. Deswegen kann Jesus uns auffordern, so zu lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesus kann nur diejenigen auffordern, die ihm nachgefolgt sind. Er hat die Jünger aufgefordert, nicht die Pharisäer, nicht die anderen Menschen, die an ihn nicht geglaubt haben. Er hat die Jünger aufgefordert, weil die Jünger sind Jesus nachgefolgt. Und deswegen kann man auch die Gläubigen aufrufen zu lieben, weil ihr auch die Liebe in euch habt. Ihr habt die Liebe in euch drin, so wie Johannes sagt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das was wahr ist in ihm, in Jesus und bei euch. Deswegen kann er die Gläubigen aufrufen, einander zu lieben, weil sie dieses Gebot der Liebe in sich selber haben. Auch im Alten Testament hat Gott schon mal damals prophezeit, dass er was Neues schaffen wird bei den Menschen. Schlag mal auf Hesekiel 11, Kapitel 11, Verse 19 bis 20. Stara Zavetnia Kniga Proroka Ezekiela, 11. глава, с 19 по 20 стих. Книга пророка Езекиль, 11 глава, 19 по 20. Езекиль, im Alten Testament, der Prophet Ezekiel, Kapitel 11, Verse 19 bis 20. Und da sagt Gott folgendes. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinende Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischendes Herz geben. Wofür? Jetzt kommt, wofür? Damit sie meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Gott möchte in unserem Leben eingreifen, das steinende, böse Herz, was nicht fähig ist zu lieben, neues Herz geben und sein Gebot in uns reinlegen, sein Geist in uns reinlegen, damit wir seine Gebote wandeln und damit wir seine Gebote auch tun. Das spricht schon von einer Wiedergeburt, von neues Leben. Und die Menschen, die dieses neue Leben erlebt haben, die haben die Liebe Gottes in sich. Römer Kapitel 5, Vers 5, Rimlan Perta Glava Pertistich. Da schreibt Paulus auch, dass Gott diese Operation durchgeführt hat in unserem Leben. Operation. Gott hat uns neues Herz reingelegt und den Geist gegeben und die Liebe Gottes in uns. Paulus sagt das in Römer Kapitel 5, Vers 5, Rimlan Perta Glava Pertistich. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Du als Gläubiger, wenn du an Jesus wirklich glaubst, hast du den Heiligen Geist und du hast auch die Liebe in dir drin. Deswegen kannst du auch lieben. Wenn du natürlich die Liebe Gottes nicht hast und den Heiligen Geist, dann kannst du dich anstrengen, wie viel du willst. Aber nur diejenigen, die wirklich sich Gott hingegeben haben und gesagt, Herr, ich habe ein böses Herz, ich kann nicht lieben, ich hasse nur, aber du kannst mir ein neues Herz schenken. Ich bin bereit, dass du an meinem Leben Operation machst. Und Gott macht diese Operation. Er nimmt dieses steinerne Herz und schenkt nicht jetzt physisches Herz. Wenn in der Bibel vom Herz geschrieben steht, meint das nicht Muskel, ja, wo das Blut pumpt, damit das Blut durchläuft. Nicht das Herz. Herz meint immer das Zentrum des menschlichen Lebens, wo ganze Gefühle, weil ganze Emotionen, der Wille und so weiter. Das ist Herz meint immer das Zentrum des menschlichen Lebens. Da will Gott angreifen. Da möchte Gott in dir was verändern. Damit du neue Impulse hast, damit du neues Leben hast, damit du richtig auch leben kannst. Da will Gott angreifen. Und das ist jetzt auch wirklich neu. Wenn ein Mensch wiedergeboren ist, ist was Neues stattgefunden bei ihm. Und deswegen ist auch für ihn ein neues Gebot, so wie Jesus zu lieben. Der Geist Gottes befähigt uns zu Liebe, weil Gottes Liebe in unserem Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen ist. Deswegen können Gläubige lieben. Punkt 2, Finsternis. Die werde es sich. Finsternis. Jetzt kommt Johannes und sagt, wer sagt, dass er im Lichte sei? Das heißt, wer sagt, ich bin von Gott geboren, ich bin in der Gemeinschaft mit Gott, ich lebe mit Gott, ich glaube an Jesus und hasst seinen Bruder. Der ist in der Finsternis bis jetzt. Das heißt, bei ihm ist gar keine Veränderung stattgefunden. Er ist immer noch in der Finsternis, auch wenn er behauptet, er ist im Licht. Und das waren besonders die Menschen, die damals den Anspruch genommen haben, eine besondere Erleuchtung zu haben. Das waren Menschen, die gesagt haben, ja, ja, wir sind auch im Licht, wir sind auch Christen. Wir glauben auch an Gott und stehen ganz nah mit ihm. Wir sind in seinem Licht. Aber Johannes hat gesehen, dass sie gehasst haben und sagt, diese Menschen sind immer noch in der Finsternis. Weil nur diejenigen, die wirklich im Lichte Gottes sind, sie bleiben nicht so, wie sie sind. Sie werden verändert. Das Licht Gottes wird diese Menschen durchleuchten. Sie werden erkennen, dass sie ein böses Herz haben. Sie werden erkennen, sie brauchen eine Veränderung. Sie können nicht so vor Gott bestehen von seinem Licht. Und dann wenden sie sich zu Jesus und dieser Herr Jesus Christus verändert die Menschen und schenkt ihnen ein neues Leben. Und dann werden sie auch anders sein. Dann werden sie nicht in der Finsternis sein. Dann werden sie die Sünde hassen. Dann werden sie Gottes Gebote befolgen. Das zeichnet auch eines Christen aus, dass er wirklich im Licht lebt. Aber wer behauptet, sagt Johannes, wer sagt, dass er im Lichte ist, aber hasst seinen Bruder, der ist bis jetzt in der Finsternis. Das heißt, es ist unmöglich, im wahren Licht zu sein, wenn man dabei seinen Bruder hasst. Ist unmöglich. Wenn jemand behauptet, er sei im Licht, aber hasst seinen Bruder, der ist immer noch in der Finsternis. Wenn wir die vorhergehenden Verse richtig verstanden haben, dann begreifen wir, warum das so ist. Denn wenn die Liebe Gottes in uns wohnt, dann ist es natürlich ein Resultat, dass wir die Brüder lieben. Ist ein Resultat. Wenn die Liebe Gottes in mir ist, dann ist es das Resultat, dass ich meine Geschwister auch liebe. Geschieht das aber nicht, wenn ich meinen Bruder hasse, dann ist es das deutliche Zeichen, dass die Liebe nicht in uns wohnt. Dass wir keine Liebe in uns haben, dass der Heilige Geist nicht in uns ist. Und das Fatale an dieser Sache ist, dass diese Leute der festen Überzeugung sind, sie seien im Licht. Ja. Wer sagt, wer behauptet, er sei im Licht? Das waren Menschen, die überzeugt waren, wir sind im Licht, wir glauben an Gott. Aber sie haben Bruder gehasst. Vielleicht haben sie besondere Erfahrungen mit Gott gemacht, Erlebnisse. Aber das war nicht alles oder ist nicht alles, mit Gott was zu erleben. Ein echtes Zeichen, dass du mit Gott lebst, ist, dass du deine Geschwister in der Gemeinde liebst. Wie oft kennen wir Menschen, oder ihr habt selber erlebt, ich habe sie erlebt, die in der Gemeinde waren, haben behauptet, ja Geschwister, wir glauben an Gott, wir sind so mit Gott in Reine, wir lieben Gott. Aber du siehst, wie sie gleichgültig sind zu Geschwistern, gleichgültig. Wegen einer Kleinigkeit schmeißen sie alles und gehen aus der Gemeinde. Und ich sage aus Überzeugung, die meisten Menschen, die aus der Gemeinde rausgehen, sie haben ein großes Problem mit Geschwistern. Dann ist es immer die Frage, ob sie wirklich gläubig sind. Weil Johannes sagt, wer sagt, er sei im Licht, aber hasst seinen Bruder, der ist immer noch in der Finsternis. Auch wenn er behauptet, er ist im Licht. Deswegen, Geschwister zu lieben, ist ein Zeichen. Das müssen wir uns merken, ist ein wahres Zeichen, dass ich im Lichte Gottes bin. Wenn ich meine Geschwister in die Gemeinde liebe. Deswegen ist die Frage, liebst du deine Geschwister in die Gemeinde? Ich meine jetzt nicht sympathisch oder nicht sympathisch für dich sind. Ob du sie wirklich liebst, als Gottes Kinder. Das ist immer die Frage, die uns vor Augen gestellt wird. Wenn wir behaupten, wir seien im Licht, dann betrügen wir uns nur selber. Weil die Bibel sagt uns, dass auch Satan sich verstellen kann als Engel des Lichts. 2. Korinther 11, Vers 14. Dieses scheinbare Licht ist aber ein Betrug. In Wirklichkeit ist nämlich Finsternis. Liebst du deine Geschwister, die Jesus nachfolgen? Liebst du die, die auch Jesus nachfolgen, so wie du Jesus nachfolgst? Wenn ja, dann ist es ein gutes Zeichen, dass du wirklich im Lichte bist. Wenn du aber behauptest, du seist im Licht, aber du liebst deine Geschwister nicht, du hasst sie, du findest Gräuel, Eifersucht, dann ist es ein Zeichen, dass du nicht im Lichte Gottes bist. Zuerst kommt die Liebe zum Vater und zu Jesus. Das ist wichtig zu verstehen. Wir können nur so Menschen lieben, wenn wir die Liebe zu Gott haben. Ich möchte das euch deutlich zeigen, Geschwister. Guck mal, hier ist ein Mensch und hier ist ein Mensch. So können Menschen sich niemals lieben. Wird aber dieser Mensch Gott lieben, dann wird er die Liebe Gottes bekommen und er wird auch fähig sein, auch andere Menschen zu lieben. Deswegen muss immer zuerst die Liebe zu Gott sein. Deswegen haben wir gelesen, liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Und dann deinen Nächsten. Das ist das, was Gott uns lehren möchte. Wir müssen zuerst lernen, Gott zu lieben. Wenn du Gott liebst, dann wirst du begreifen, Gott liebt auch diesen Bruder, auch diese Schwester. Und ich bin aufgefordert, auch diesen Bruder, diese Schwester zu lieben. Wenn ich aber keine Liebe zu Gott habe, dann werde ich immer keine Möglichkeit haben, anderen zu lieben. Ich werde zwar vielleicht freundlich sein, aber innen drin werde ich immer einen Hass empfinden. Deswegen ist immer die Frage, wie sehr wir Gott lieben und seine Gebote halten, was Johannes auch ab Vers 3 bis 6 angesprochen hat, die Gebote Gottes zu halten. Das ist ein Kennzeichen, dass du Gott liebst. Und nur so ist die echte Bruderliebe möglich. Ich möchte nochmals fragen, liebst du deinen Bruder, deine Schwester oder bist du mehr vom Hass erfüllt? Wenn du Hass erfüllt bist, dann musst du das ganz ernst nehmen. Du musst einen Seelsorger aufsuchen, du musst mit jemandem reden, damit du dieses Hass loslässt. Damit du vor Gott kommst, in seinem Licht und Buße tust und Gott wird dir verändern. Ich bin fester Überzeugung, Gott wird verändern, wenn du ehrlich dein Herz für ihn öffnest und erkennst, dass du voll Hass erfüllt bist. Hass übrigens ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Ich möchte euch was vorlesen, was ich gefunden habe. Hat mich sehr schockiert, sehr, sehr schockiert und ich möchte das euch weitergeben, wie schlimm Hass überhaupt ist und was Hass bedeutet. Ein Professor Gates, ein Forscher des Psychologischen Instituts in Washington, hat festgestellt, dass der Hass nicht nur ein verheerendes Seelengift, sondern auch ein gefährliches Körpergift erzeugt. Zündende Menschen, hassende Menschen, scheiden einen Düsensaft aus, der in die Atmung und Ausdüstung des Körpers übergeht. Der Professor hat es ausprobiert. Er konstruierte eine unterkühlte Glasröhre, in der sich der Atem alsbald niederschlägt. Das heißt, ein Rohr, pustest du den Atem rein, weil Menschen hasserfüllt sind, ja, und dann wird dieser Glas beschichtet mit Atem, mit seinem Atem. Und dann hat er daraus diese Flüssigkeit genommen, hat es graue Frau Sorge genannt. Und was passierte? Er hat mit diesem Gift ein Tier, ein Meerschweinchen infiziert, hat eine Spritze bei diesem Meerschweinchen gemacht. Ja? Und nach seiner Beobachtung war, dass nach ein paar Minuten dieses Gift hat dieses Meerschweinchen umgebracht. Das heißt, wenn Menschen voll Hass erfüllt sind, kann man praktisch, wenn man dieses Experiment wirklich macht, kann man diese Spritze, hat er gesagt, sogar Menschen töten. So sind, wenn Menschen voll Hass erfüllt sind. Denken Sie sogar zum Beispiel an Kain und Abel, dass er seinen Bruder umbrachte. Er war bereit, seinen eigenen Bruder umzubringen. Und mit diesem Gift kann man heute auch Menschen töten. Das heißt, wie schlimm ist Hass überhaupt und welche Auswirkungen er hat auf die Menschen? Deswegen ist ein großes Zeichen, dass wenn Menschen nicht mit Gott in Reine sind, nicht mit Gott in Ordnung sind, dann erzeugt das dieses Hass aus ihrem bösen Herzen und kann sogar sehr, sehr tödlich sein. Deswegen sehen wir, dass heute viele Menschen andere Menschen töten, körperlich. Dritter Punkt, wahres Licht, Vers 10. Vers 10, dieser Stich. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer nun seinen Bruder liebt, in dem bleibt das Licht Gottes. Dieser Mensch ist in Gott, ist in Gott. Er lebt mit Gott, weil er auch seinen Bruder liebt. Hier ist wiederum ganz typisch, die wahren Gläubigen weisen sich durch ihr Leben aus und nicht durch irgendwelche Behauptungen, so wie das die anderen gesagt haben. Wer sagt, er sei im Licht? Diese Menschen sind im Licht. Die sagen nicht nur, ich bin im Licht, sondern sie leben im Licht. Und das zeigt wiederum, dass sie ihre Geschwister lieben. Das wahre Licht ist nämlich Jesus. Er ist unser Licht. Und wenn wir in Jesus sind, dann haben wir auch diese Fähigkeit, auch andere Christen zu lieben. Und niemand, sagt Johannes, kommt zum Fall durch ihn. Das heißt, Menschen, die mit Jesus leben, die mit Jesus verbunden sind, die in diesem Licht sind, die leben vorbildlich. Und kein Mensch oder keiner fällt, oder wie es hier geschrieben steht, und nichts Anstößiges ist an ihm. Nichts Anstößiges. Wenn wir unser Leben nicht in die Liebe führen, führen wir alle anderen Menschen in die Irre. Liebe erzeugt Geliebte unter den Mitmenschen. Hass bringt nur mehr Hass. Dieses Wort Anstößiges, или по-русски преткновение, или никто не падает, да, через него, das Wort bedeutet im Griechischen Skandalon. Skandalon, по-русски Skandal, да, то есть вызывает Skandal. Skandal происходит, когда человек не живет правильно, deswegen ist auch daraus ein Skandal, ja, dass Menschen sich streiten, Menschen beleidigen sich, weil jemand nicht ordentlich lebt. Deswegen entstehen auch verschiedene Skandale. Das griechische Wort bedeutet auch Anstoß oder Ärgernis. Ja? Das heißt, wenn ein Mensch nicht im Lichte wandelt, dann werden andere Menschen an ihm immer an sich Anstoß nehmen. Deswegen sagt Apostel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 31, seid niemandem ein Anstoß für die Juden, für die Griechen und für die Gemeinde Gottes. 1. Korinther 10, 31 oder 30, 31. Seid niemandem ein Anstoß. Wir Gläubige sollen kein Anstoß sein. Und wie oft hört man diese Aussage, ich möchte kein Christ sein. Ich kenne viel zu viele Christen, so wie sie leben. Und so wie sie leben, möchte ich kein Christ sein. Das heißt, diese Menschen, die behauptet, im Licht zu sein, aber sie sind anstößig für die anderen Menschen. Viele stößen sich und sie können nicht zum Glauben kommen, weil sie sehen, dass sie schlecht leben, nicht vorbildlich leben. Deswegen sagt Johannes, wer im Lichte lebt, der wird kein Anstoß sein für die anderen. Kein Anstoß, Skandalon. Das ist wie eine Mausefalle. Kennt ihr diese Mausefalle, ja? Wo man einen Käse drauflegt und dann kommt die Maus und nimmt dieses Käse auf einmal, paps, diese Falle schnappt zu und ist die Maus entweder tot oder verletzt. So auch dieses griechische Wort, was hier meint. Wenn Menschen nicht im Lichte leben, dann werden sie immer diese Mausefalle sein für die anderen Menschen. Wo die anderen Menschen sich verletzen werden. Anstoß nehmen an diese Menschen. Zum Beispiel, das Wort kommt vor in Matthäus 16, 23. Schlag mal auf, Matthäus 16, 23. Da kommt dieses Wort vor. Petrus wurde Anstoß. Petrus wurde Anstoß. Petrus wurde Ärgernis, Skandalon. In Matthäus 16, 23. Matthäus 16, 23. Da steht Folgendes. Als Jesus wollte nach Golgatha gehen, leiden, und da steht geschrieben, dass Petrus sagt, Jesus, du sollst da nicht hingehen, das soll mir dir nicht passieren. Und Jesus sagt Folgendes zu Petrus. Er aber wandte sich und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, Skandalon. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Nicht Petrus war Satan hier, sondern Jesus hat dahinter gesehen, dass der Satan, der Feind, Petrus gebrauchte, um Jesus von dem Ziel wegzubringen, nach Golgatha zu gehen. Das heißt, Petrus wurde hier auf einmal, oder Satan wurde auf einmal ein Ärgernis. Jesus sagt, du denkst menschlich, nicht göttlich. Das heißt, menschliche Gesinnung wird anstößig. Menschliche Gesinnung wird Anstoß. Wer jetzt aber seinen Bruder liebt, sagt Johannes, der wird nicht ein Ärgernis sein für jemanden. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, Geschwister. Sind wir Ärgernis für jemanden? Stößen sich Menschen an uns? an unser Leben. Ich möchte auch ermutigen, besonders die ungläubige Männer haben. Ich habe ein Beispiel gelesen, da war eine Frau, hat die ganze Zeit versucht, ihren Mann zu bekehren. Du bist ein böser Mann, du bist ein Sünder, du sollst dich bekehren, und jedes Mal das Gleiche. Und der Mann war schon genervt, hat gesagt, hör auf damit. Und eines Tages kam diese Frau von Gottesdienst nach Hause, hat nichts gesagt. Auch wochenlang, Monate hat sie nichts gesagt, dass er ein böser Mensch ist, dass er Sünder ist, dass er in die Hölle kommt. Hat nur Gutes für ihn gedacht. Immer schöne Worte gesagt zu ihm. Wie gut er ist, wie sehr sie ihn lieb hat. Und das hat den Mann so sein Herz berührt, dass er zum Glauben kann. Und dann hat er später gesagt, dass meine Frau war das fünfte Evangelium für mich. Das heißt, Apostel Petrus sagt auch, ihr Frauen, ihr sollt nicht durch viel Worte eure Männer gewinnen, sondern durch eure Gottesfurcht und Reinheit. Wie oft machen wir einen Fehler, dass wir versuchen, Menschen zu bekehren mit Worten, aber wenn sie sehen, dass wir falsch leben, dann sind wir für sie anstößig. Wie oft weinen Eltern über ihre Kinder und sagen, warum kommen meine Kinder nicht zum Glauben? Aber hast du die Frage gestellt, bist du Vorbild für deine Kinder? Zeigst du ihnen deine Liebe, auch wenn sie ungläubig sind? Oder siehst du sie nur als böse Menschen und willst sie einfach nur bekehren? Und das ist wichtig, Geschwister, dass wir lernen, kein Anstoß zu sein für Menschen. Dass wir Vorbilder sind. Dass wir nicht viel reden, sondern zeigen diese praktische Liebe an Menschen, auch wenn sie Gott nicht kennen. Ich habe ein Beispiel gelesen, da war eine Frau, sie kam zum Pastor und sagte, mein Mann bekehrt sich nicht, ich sage ihn jedes Mal. Und da hat der Pastor zu ihm hingegangen, hat mit ihm angefangen, uns zu unterhalten, einfach über das Leben. Und er hat herausgefunden, dass dieser Mann ein großes Interesse hat an Tee. Teetrinker, schwarzen Tee, grüner Tee, was weiß ich, welche Tee noch gibt. Und er hat sich mit ihm unterhalten. Und der Mann hat gesehen, dass der Pastor großes Interesse an seinem Leben hat, dass ihm interessiert das, was er macht, weil der Pastor war auch ein Teetrinker. Und so haben sie sich gesprochen über das Thema und nach ein paar Monaten hat er sich geöffnet für das Evangelium. Manchmal muss man auch gewisse Taktgefühl haben, wie man Menschen erreicht. Und nicht sofort mit der Bibel kommen und du bist ein Sünder, komm zu Jesus. Man muss langsam Menschen antasten, damit sie sich selber öffnen für Jesus und dass sie sehen, wie lieben sie. Ich mache das auch auf meiner Arbeit, wenn Menschen zu mir kommen, ich höre ganz gut zu, was sie mir sagen. Ihre Probleme, einer kam zu mir, hat gesagt von seinem Bruder, dass er gestorben ist. Ich habe mich gefragt, warum kam er zu mir? Es gibt so viele Mitarbeiter. Aber ich habe gehört, dass viele Mitarbeiter ihn nicht lieben, weil er ein bisschen dick ist und dass er immer so Einzelgänger ist. Aber als ich angefangen habe zu begrüßen, ja, Hand zu geben, wie geht's dir, hat er sich langsam mich geöffnet, hat mir Probleme angesprochen. Ich habe gut zugehört. Das heißt, so langsam kann man Menschen antasten, ein bisschen zu ihnen, ihren Herz erreichen. Nicht sofort, du bist ein Sünder, komm, bekehr dich. Auch Jesus hat so gemacht. Jesus hat Gemeinschaft mit Sündern gehabt. Mit Huren. Ja, mit Huren. Jesus mit Huren. Ja, mit Huren. Mit Zöllner. Mit solchen Menschen, die keine mit ihm Gemeinschaft haben wollte. Aber Jesus hat mit diesen Menschen gesprochen. Und so haben sie sich geöffnet für ihn. Das heißt, kein Anstoß sein bedeutet, dass ich selber im Lichte wandle. Nur wenn ich selber im Lichte bin, im Lichte lebe, werde ich meine Geschwister lieben, Mitmenschen lieben und nicht mit Hass erfüllt sein. Nicht mit bösen Gedanken erfüllt sein. Natürlich, sie kommen, die Versuchung kommt. Wir sind immer noch im Fleisch. Aber wir werden diese Kraft haben, das alles zu überwinden. Es hat keinen Wert zu warten, bis der andere zu mir kommt. Vielleicht weiß er nämlich gar nichts von meinem Hass. Und dann kann ich noch lange warten, bis er kommt. Deswegen muss ich sofort hingehen. Wenn ich merke, dass ich mit Hass erfüllt bin, soll ich zu Mitmenschen gehen, mit ihnen reden. Wenn du Probleme hast mit Geschwistern in der Gemeinde, wenn du mit jemandem ein Problem hast, dann geh und sprich mit diesem Menschen. Sprich, sag ihm deine Gefühle, dass du ihm empfindest. Sag, dass du ihn nicht hassen möchtest, aber die Gefühle hast du und du möchtest mit diesem Menschen in Ordnung kommen, mit ihm klären. Egal, was es ist. Es gibt in der Gemeinde manchmal Missverständnisse. Nicht der Panimania. Es gibt verschiedene theologische Probleme. Einer sagt, ich sehe die Bibel aber so, du siehst aber so. Aber das ist falsch, sofort auseinanderzugehen. Wir müssen lernen, miteinander richtig umzugehen. Galater 5, Vers 15 fordert Paulus auf, die Christen Folgendes nicht zu tun. Galater 5, 15. Paulus fordert die Gemeinde hier, Folgendes zu bedenken. Er sagt, Galater 5, 15. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr euch nicht von anderen aufgefressen werdet. Das zeigt doch schon, dass die ersten Christen damals auch ein Problem hatten mit Bruderliebe. Mit verschiedenen Konflikten, Probleme zu tun. So wie wir heute, auch in unseren Gemeinden heute. Ich weiß, dass es auch unversöhnte Menschen gibt. Es gibt auch unversöhnte Menschen. Sie wollen sich einfach nicht versöhnen. Auch wenn du Wunsch hast, dich mit ihnen zu versöhnen. Aber sie wollen nicht. Sie sagen, nein, lass mich in Ruhe. Es gibt auch solche Christen, leider. Wer aber liebt und erfüllt ist von der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen ist, dann werden wir auch bereit sein zu vergeben. Das ist die Kraft, die wir haben. Nicht aus uns selber, sondern durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Epheser 4, Vers 32, Ephesianam 4, 32. Ephesianam 4, 32. Epheser Kapitel 4, Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Seid freundlich, seid vergebend, herzlich, so wie Gott. Das ist unsere Herausforderung, so wie Gott in Jesus Christus zu uns. Jesus ist immer unser Vorbild. Deswegen müssen wir uns an Jesus orientieren. Er hatte auch viele Konflikte mit verschiedenen Menschen gehabt. Aber er hat keinen Hass gehabt auf Menschen. Er hat immer für sie gebetet. Er bat um Vergebung für sie. Und er liebt auch sie. Bis zum Schluss. Letzter Punkt. Völlige Blindheit. Völlige Blindheit. Vierter Punkt. Полная темнота. Völlige Blindheit. Vers 11. Hier steht, wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, aber wir haben auch sowas erlebt, dass Menschen wirklich behauptet haben, seien im Licht. Aber sie haben so eine Gleichgültigkeit gegenüber Geschwistern. Übrigens, Geschwister, das müssen wir uns merken, habe ich ja ganz vergessen. Das griechische Wort, was hier für Hass steht, hat eine mehrere Bedeutung. Nicht nur so ein Hass erfüllt sein, sondern innerlicher Hass, sondern hat auch was mit Gleichgültigkeit zu tun. Da ist Gleichgültigkeit, nicht für Menschen zu sorgen. Wenn ich sehe, der Mensch braucht meine Hilfe und ich schließe mein Herz für ihn, das ist auch Gleichgültigkeit. Ja, mir ist egal, wie es ihm geht. Das ist auch übrigens das griechische Wort für Hass. Gleichgültigkeit. Sind uns unsere Mitgeschwister gleichgültig, wie es ihnen geht, wenn ich ihre Not ansehe? Bin ich bereit, ihnen zu helfen, wo ich kann, nach Möglichkeiten, auch finanziell oder körperlich? Deswegen Menschen, die voll Hass erfüllt sind, auch gleichgültig sind, auch wenn sie behaupten, Gott zu lieben, wenn du siehst, wie sie sich abgrenzen von anderen Christen. Ich habe einmal gesehen, ich habe einmal erlebt selber, ich war in einem Praktikum in meiner Schulzeit, Bibelschulzeit, da haben wir eine Familie besucht in einer Bibelgemeinde in Bielefeld und da habe ich mit meiner Frau haben wir bei einer Familie übernachtet, also gelebt, 2 Monate. Und der Mann hat mir später die Frau erzählt, dieser Mann ging gar keine Gemeinde, war immer allein zu Hause mit seiner Bibel, war nur am Lesen, Bibel und Beten, aber wollte keinen Kontakt mit Christen haben. Sie hat erzählt, er war enttäuscht. Er war in einer charismatischen Gemeinde, da hat jemand in ihm was angetan und deswegen hat er sich jetzt total verschlossen für Christen, wir möchten nichts mit Christen zu tun haben, aber behauptet, er ist in Gott in Reine. Und so kann man sehen, dass der Mensch sich selber belügt. Er schließt sich vor andere Christen und meint, er liest seine Bibel, er betet zu Gott, ist alles in Ordnung mit Gott, aber keinen Kontakt zu Geschwistern. Das ist ein ganz klares Irrtum. Johannes sagt, wer aber seinen Bruder hasst, wer gleichgültig ist, gegenüber seinen Geschwistern, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Er weiß gar nicht, wohin er geht. Blind. Wer seinen Bruder hasst, der weiß nicht einmal, wohin er geht. Die Finsternis hat seine Augen verblendet. Und noch einmal betont Johannes, dass Hass gegen den Bruder, in welcher Form ist auch immer, Leben in der Finsternis bedeutet. Wer so lebt, dass er fern von Jesus ist, der hat kein Ziel. Der ist ohne Ziel. Der weiß nicht, wohin er geht. Er hat kein Ziel. Und die echte Lebensgemeinschaft mit dem Herrn befiehlt uns, auch anderen Christen zu lieben, mit ihnen zu leben. Auch wenn sie auch unterschiedlich sind. Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten, aber uns verbindet Jesus und sein Wort. Deswegen müssen wir alle gemeinsam reinschauen, was sagt der Herr Jesus zu uns, was lehrt uns die Schrift. Dass wir gemeinsam alles miteinander leben, dass wir Frieden haben, dass wir Freude haben miteinander, wenn wir zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig ergänzen, ermutigen und beistehen, auch in schwierigen Zeiten. Und so erfüllen wir das Gebot Gottes, das er uns gegeben hat, einander zu lieben, praktisch. Denn Bruderschaft im Sinne der Bibel ist ein ganz besonderes Verhältnis. Wie im natürlichen Leben kann auch sich seine Brüder nicht aussuchen. Leider kann man sich in der Gemeinde keine Brüder aussuchen. Gott schenkt einfach, so wie eine Familie. Ja? Wenn ein Kind geboren wird, dann kann man nicht sagen, oh, ich hätte gerne einen anderen Bruder. Ja? Das geht nicht. Mama, Papa haben dieses Kind geboren. Jetzt musst du das annehmen als deinen Bruder. Auch wenn er vielleicht nicht so ist wie du selber. Ja? Wir sind auch in der Familie, wir sind drei Brüder und eine Schwester. Wir sind alle drei unterschiedlich, alle drei. Vom Charakter auch ganz unterschiedlich. Ich bin eher ein ruhiger Mensch. Meine anderen Brüder sind sehr impulsiv. Ja? Und manchmal, wenn wir als Familie zusammenkommen, dann auch unsere Schwiegertöchter, die verstehen manchmal, sagen, warum schreit ihr euch an? Wir sagen, wir schreien nicht, wir reden so. Ja? So impulsiv. Ja? Aber das ist so, auch in der Familie gibt es unterschiedliche Menschen, auch Charaktere unterschiedliche. Deswegen kann man sich nicht aussuchen, Geschwister in der Gemeinde, man muss sie annehmen aus Gottes Hand, weil Gott sie in eine Familie reingestellt hat. Und sie gehören zu der Gemeinde. So ist auch in der Gemeinde Jesu. Nicht wir haben diesen Bruder erwählt, sondern Gott hat ihn erwählt und gewollt, dass er Jesus aufnimmt und in der Familie ist. Wenn von Bruder zu Bruder die Liebe zu Gott fließt, dann fließt auch der Segen Gottes. Geschwister, in der Bruderliebe, auch Schwestern gehört dazu. Ja, übrigens, wenn ihr in der Bibel von Bruderliebe liest, heißt auch dazu natürlich, dass Geschwister auch Schwestern gemeint sind. Ja? Schwester zu Bruder oder Schwester zu Schwesterliebe. Und da ist der Segen Gottes. Von brüderlicher Eintracht steht im Psalm 133, Vers 1 bis 3. Und dieser letzte Vers möchte ich lesen. Wir lesen das in Psalm 132, 1. Patreti Stich. Psalm 133, Verse 1 bis 3. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Das ist ein Segen Gottes, wenn in der Gemeinde wirklich Liebe ausgelebt wird. Das ist richtig ein Segen Gottes. Fassen wir nochmal zusammen diese Predigt. Die Bruderliebe erwächst also nicht aus einem zwanghaften Krampf. Nicht aus uns selber, aus dem Krampf, aus eigener Anstrengung, nicht deswegen. Sondern sie erwächst aus der Liebe zu Gott und dass Gott in unserem Leben seinen Geist geschenkt hat und die Liebe auch ausgegossen hat. Christen haben nicht einfach Gebot zu erhalten, sondern sie wurden wesensmäßig verändert. Das Gebot ist in ihnen lebendig. Christen haben dieses Gebot in sich selber. Natürlich können wir diese Liebe widerstehen und dem Heiligen Geist den nötigen Raum nicht geben. Wir können Christen ungehorsam werden, auch, ja. Denn wir sind ja auch nicht einfach Automaten geworden. Wir sind Persönlichkeit, die auch eigene Willen haben. Und so kann die Liebe in uns auch erkalten. Die Liebe kann in uns erkalten. Deswegen ruft die Bibel uns, dass wir diese Bruderliebe pflegen sollen, pflegen. Wenn man nicht pflegt, ihr wisst, jede Beziehung, wenn man sie nicht pflegt, auch in der Ehe, wenn man in der Beziehung nicht pflegt, keine Kommunikation, kein Vertrauen, dann kann auch passieren, dass man sich distanziert, so lebt, voneinander lebt. Damit aber die Beziehung eng ist, muss man einige Dinge erfüllen, das heißt Vertrauen aufbauen, muss man Gemeinschaft erleben, man muss Kommunikation haben, Austausch, das alles pflegt die Beziehung und sie wird immer stabiler und fester. Genauso mit Bruderliebe. Wenn die Brüder sich nicht treffen, wenn sie keine Gemeinschaft, Austausch haben, man vermisst das oft in vielen Gemeinden, dass man kein Treff hat mit Brüdern, einmal im Monat höchstens, um auszutauschen, Schwierigkeit füreinander zu beten, das stärkt die Bruderschaft, das stärkt die Gemeinschaft. Deswegen letzter Vers, 1. Petrus 1, Vers 22, da fasst Petrus zusammen und sagt, 1. Petrus 1, 22, Petra Petra Adin Vazidva, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Erstens sagt Petrus, wir sollen unsere Seelen reinigen. Wir sollen gehorsam sein der Wahrheit gegenüber. Wenn wir die Wahrheit erkannt haben, das ist die Wahrheit und wir müssen diese Wahrheit gehorchen. Dann sagt er, dass wir die Bruderliebe pflegen sollen. Das heißt, wir sollen beständig uns lieb haben. Daran arbeiten. Wenn wir Konflikte mit Brüdern haben, passiert auch, dass man mit Brüdern Konflikte hat. Habe ich auch erlebt. Wir haben auch in unserer Gemeinde oft Konflikte mit Brüdern. Missverständnisse. Aber da muss man zusammenkommen und das lösen und nicht voneinander getrennt leben. Nur so kann die Gemeinschaft oder die Gemeinde wachsen und die Liebe wirklich stabil werden, wenn wir bereit sind, gehorsam zu sein und bereit sind, uns untereinander wirklich so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Dann kommt der Segen Gottes und die Gemeinde wird auch wachsen und da kommen auch Menschen zum Glauben. Bin ich 100% überzeugt. So wie in der ersten Gemeinde. Gott fügte täglich Menschen zur Gemeinde hinzu. Sie mussten nicht hinlaufen und Menschen sagen, komm zu Jesus. Diese Menschen kamen selber in die Gemeinde, weil sie gesehen haben, wie Christen leben miteinander. Das hat sie angezogen, zu Christen zu kommen. Weil sie gesehen haben, Christen leben vorbildlich. Gott segne uns, Gott segne eure Gemeinde und dass wir miteinander wirklich als Christen leben. Lass uns dieses Gebot nicht vergessen. Amen. Lass uns beten noch. Unser himmlischer Vater, wir stehen jetzt vor dir. Du siehst uns und kennst uns ausfindig. Du kennst unseres Innerliche, unsere Motive, unsere Beweggründe, Herr. Du erforschst alle Herzen, sagt dein Wort. Und so sind wir vor dir, Herr, vor deinem Angesicht und möchten wir von ganzem Herzen Danke sagen für dein Wort, für die Wahrheit. Herr, dass deine Wahrheit uns erleuchten möchte. So wie wir auch heute in diesem Lied gesungen haben, Herr, sind vor deiner Wahrheit, Herr. Wir schauen die Wahrheit ins Auge, Herr. Wir stellen uns wirklich vor deinem Licht und möchten, dass du uns erleuchtest, Jesus. Alle unsere dunklen Ecken erleuchtest. Dass wir erkennen, Herr, wo noch Mangel ist, damit wir es zu dir bringen. Und du tadelst uns nicht, wenn wir erkennen, dass wir noch Mangel haben. Du bist bereit, unseren Mangel zu fühlen, Herr. Du bist ein guter Geber und dein Wort sagt, dass alle gute Gaben kommen von dir. Und du tadelst keinem, sondern du gibst gerne. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr, dass du durch dein Wort zu uns redest, uns aufbauen möchtest, Herr, uns überführen möchtest, uns zurechtweisen möchtest, Herr, weil wir deine Kinder sind. Und du stellst uns eine große Herausforderung, dass wir lieben sollen, Herr. Schenk auch in meinem Herzen, Herr, dass mein Herz immer mit dieser Liebe erfüllt ist, zu Mitmenschen, zu meinen Geschwistern, Herr. Dass ich lerne, sie zu lieben, so anzunehmen, so wie du sie angenommen hast. Herr, bewahre mich, Herr, vom menschlichen Gedanken, dass sie nicht anstößig werden für andere, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mein persönliches Herz immer wieder reinigst, Herr. Dass ich mein eigenes Herz überprüfe, dass ich immer in deinem Licht mich hinstelle, Herr. Ich danke dir auch für diese Gemeinde und bitte dich, dass du auch hier die Brüder segnest, dass sie lernen, Herr, miteinander umzugehen, auch die Schwestern, dass sie wirklich als Gemeinde wachsen, Herr, zu dir und dich lieben lernen von ganzem Herzen. Ich möchte dir Danke sagen, Herr, dass du ein wunderbarer Gott bist und dir alleine gebührt Anbetung und Lobpreis und Ehre. In Jesu Namen. Amen.